Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Sollte man beim Blick auf China und mögliche Boykottüberlegungen für die Winterspiele die Kirche im Dorf lassen, wie es der frisch gewählte DOSB-Präsident der designierten Außenministerin empfahl? Hilft die stille Diplomatie des IOC oder bringt es der harte Schritt der Damen-Tennistour WTA, keine Turniere mehr in China auszutragen? Wir diskutieren das in dieser Sendung, in der wir drei Tage vor dem endgültigen Ende ihrer Amtszeit auch auf Angela Merkel und ihre Beziehung zum Fußball schauen. Natürlich auch bei uns heute noch das große Debattenthema des Wochenendes, Dortmund gegen Bayern und die hitzigen Schiedsrichterdebatten. Bis 20 Uhr außerdem ein Interview mit Handball-Bundestrainer Gruner und mit der besten deutschen Badmintonspielerin, mit Yvonne Lee. Auch heute ist es das Thema in der Fußball-Bundesliga, die Schiedsrichterdebatte nach dem 3:2 der Münchner Bayern in Dortmund. DFB-Schiedsrichterchef Jochen Drees teilte auf der Verbands-Homepage mit, er könne die Fragen an den Handelfmeter verstehen, aber, Zitat, betrachtet man die Situation trotzdem losgelöst, ist die Bewertung eines strafbaren Handspiels und somit eines Strafstoßes korrekt. Zitat Ende. Diese nüchterne Verbandssicht auf das 3:2 steht hitzigen, emotionalen Aussagen entgegen, die nach einem denkwürdigen Interview des Dortmunders Jude Bellingham noch eine neue Qualität bekommen. Raphael Späth fasst zusammen und beginnt noch einmal direkt mit der strittigen Szene.
Jetzt gibt's aktuell den Videobeweis. War da ein Handspiel? Ich glaube, es war Mats Hummels, der da von hinten aber auch so ein bisschen geschubst worden ist. Und er sagt, Elfmeter. Das war für ihn ein strafbares Handspiel.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll.
Sagt ein auch nach Abpfiff immer noch verärgerter Dortmund-Trainer Marco Rose im ZDF. Das lag vor allem an dem umstrittenen Elfmeterpfiff. Schiedsrichter Felix Zweier lässt erst weiterspielen, entscheidet dann nach einem Videobeweis auf Elfmeter für den FC Bayern München.
In der Situation Handspiel Hummels hatte ich selber eine Wahrnehmung, eine faktische Wahrnehmung. Der Ball wird mit dem Arm abgewehrt. Die Frage war, wie ist die Handhaltung? Dafür brauchte ich eine weitere Perspektive, die konnte mir der Videoassistent bieten.
Erklärt Zweier nach dem Spiel bei Sky. Dortmunds Mittelfeldspieler Emre Can ergänzte einen Dialog mit dem Schiri auf dem Feld.
Das ist, glaube ich, schade, weil ich gehört habe, dass unser Elfer für die Bayern der Elfer, habe ich gehört, war 50-50.
Was die Dortmunder Gemüter besonders erhitzt, im Gegensatz zur Hummels-Situation bemüht Zweier wenige Minuten zuvor bei einer Szene im Münchner Strafraum den Videobeweis nicht.
Oh mein Gott.
Auch beim Betrachten der Fernsehbilder bei Sky bleibt Dortmunds Kapitän Marco Reus dabei, dass es ein Foul von Lucas Hernandez gegen ihn war.
Ich habe ihn dann gefragt, ja, aber meine Elfmeterszene war auch 50.
Gegen Hernandez.
Und warum schaust du dir das nicht an? Ja, dann hat er gesagt, ja, das war nur ein bisschen Oberkörper. Da sage ich, ja, aber ohne den Oberkörper laufe ich durch. Also, dass er sich das nicht anguckt, das ja, schade.
In der anderen Situation hatte ich eine vollständige Wahrnehmung und der Videoassistent hat nach Überprüfung der Bilder keinen anderen Fakt, den er mir liefern kann.
Erklärt Schiedsrichter Felix Zweier nach der Partie.
Hätte der gesagt, na Moment, wir haben aber noch ein anderes, weiß ich, einen Schlag mit dem Arm oder wir haben unten ein deutliches Beinstellen, dann hätte er mich sicherlich rausgerufen und hätte gesagt, trotz deiner Bewertung im Oberkörperbereich eines nicht strafbaren Zweikampfes zeige ich dir noch einen anderen Fakt und den solltest du überprüfen.
Das passierte aber nicht und der BVB fühlt sich um den Lohn im Spitzenspiel gegen die nun mit 4 Punkten führenden Bayern betrogen. Durchaus nachvollziehbar sei die Aufregung, findet sogar Bayern-Trainer Julian Nagelsmann.
Ich verstehe natürlich, dass die zwei Situationen, der mögliche Elfmeter gegen uns bei Lucky und der dann gegebene gegen Mats für uns, Diskussionen auslösen können. Wenn ich jetzt nicht der Sieger wäre, würde ich auch darüber diskutieren. Das kann ich absolut nachvollziehen.
Die Entscheidungen sind heute wirklich zulasten vom BVB ausgefallen und leider damit spielentscheidend auch zum Schluss.
Sagt Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe im ZDF. Wie viele Experten betont auch er, dass Zweier gestern Abend großzügig gepfiffen und viel laufen gelassen, in den entscheidenden Situationen dann aber die falschen Entscheidungen getroffen habe.
Und das ist das, was halt in der Balance nicht stimmt. Und da kann ich den Ärger der Dortmunder absolut verstehen. Und das gehört zu so einem Spitzenspiel auch dazu, dass dann ein Spitzenschiedsrichter das im Gespür hat und das auch richtig abarbeitet.
Gräfe hatte erst im Sommer in einem Zeitinterview Zweiers Integrität als Profischiedsrichter angezweifelt. Zweier war im Jahr 2005 in den Spielmanipulationsskandal rund um Schiedsrichter Robert Heutzer verwickelt. Der damalige Linienrichter Zweier wurde im Zuge dessen mit einer 6-monatigen Sperre belegt, was vom Deutschen Fußballbund aber lange Zeit verschwiegen wurde. Mit einem denkwürdigen Interview von Dortmunds Mittelfeldspieler Jude Bellingham, der im norwegischen Sender Viaplay auf die Vorwürfe anspielt, bekommt die Debatte um die vermeintliche Fehlentscheidung eine neue Qualität. Man kann sich viele Entscheidungen in diesem Spiel anschauen. Aber gut, man lässt einen Schiedsrichter, der in der Vergangenheit schon Spiele manipuliert hat, das größte Spiel in Deutschland pfeifen. Was willst du da erwarten?
Das geht natürlich schon einen Schritt zu weit.
Weist Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn heute bei Sky diesen Vorwurf Bellinghams entschieden zurück.
Also ich kann mich nicht erinnern, dass irgendein Spieler schon mal etwas in der Art von sich gegeben hat. Ich weiß nicht, wo er das her hat oder wie er auf die Idee kommt, so eine Aussage zu machen.
Der DFB-Kontrollausschuss ermittelt inzwischen gegen Bellingham. Ein ehemaliger Schiedsrichter erstattete sogar Strafanzeige wegen Verleumdung. Sein Verein steht dagegen voll hinter dem jungen Briten, betont Sportdirektor Michael Zeug im Interview mit dem Sportinformationsdienst. Bellingham habe lediglich alte Fakten benannt. Er sehe strafrechtlich nichts Problematisches. Eine Bestrafung Bellinghams hält Sportanwalt Christoph Schickhardt aber für ausgeschlossen. Der Kicker zitiert Schickhardt, der selbst die Verfahren damals intensiv begleitet hat, so.
Seine Aussage ist unanständig, aber nicht zu beanstanden. Sie ist ganz klar vom Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt. Sie ist legal, aber nicht legitim. Wer so etwas wie Zweier angestellt hat, muss damit leben.
Konsequenzen hat das Spiel für Dortmund aber in jedem Fall. Der nach dem Elfmeter vor Wut schäumende Trainer Marco Rose sah die gelb-rote Karte und darf in Bochum nächstes Wochenende nicht an der Seitenlinie stehen.
Raphael Späth über die Debatten nach dem Spitzenspiel gestern. Wir kommen zum Geschehen heute auf dem Platz. Am Nachmittag holte Hertha BSC mit neuem Trainer ein 2:2 in Stuttgart, das Julia Metzner gesehen hat.
Der Wille ist zurück bei Hertha BSC. Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Taifun Korkut bekam das der VfB Stuttgart zu spüren. Dabei lagen die Stuttgarter nach den Toren von Marmusch und Förster nach 20 Minuten schon mit 2:0 vorne. Aber die Hertha kämpfte sich ins Spiel zurück. Jovetic sorgte mit seinem ersten Treffer für den 2:1 Halbzeitstand. Hertha blieb aktiv, der VfB blieb passiv. Das Ergebnis war der verdiente Ausgleich der Gäste, als Jovetic eine Viertelstunde vor Schluss einen schönen Angriff mit seinem zweiten Treffer zum 2:2 Endstand abschloss.
Apropos neuer Trainer, den bekommt auch RB Leipzig, denn nach der dritten Bundesliga-Pleite in Folge ist Schluss für Jesse Marsch. Thorsten vom Wege.
Der US-Amerikaner war erst im Sommer verpflichtet worden, nachdem Julian Nagelsmann Leipzig in Richtung Bayern München verlassen hatte. Der Vizemeister des Vorjahrs reagiert mit dem Trainerwechsel auf den bisher enttäuschenden Saisonverlauf der Sachsen. Insbesondere Begriffe wie Kontinuität und Stabilität erwiesen sich im aktuellen Spieljahr als Fremdworte bei den Rasenballern, die auch in der Vorrundengruppe der Champions League vorzeitig die Segel streichen mussten. Bis auf Weiteres wird Marsch Assistenztrainer Achim Beierlorzer die Verantwortung auf der Leipziger Bank tragen. Bereits am Dienstag bestreiten die Rasenballer ihr nächstes Spiel. Es ist der letzte Auftritt der Sachsen in der Champions League. Gegner wird Manchester City sein.
Eine Trainerdiskussion wird es vermutlich auch in Mönchengladbach geben. Kurz vor dem Ende heißt es zu Hause gegen Freiburg 0:6. Das war auch schon der historische Halbzeitstand. Den Spielbericht gibt es dann gleich bei uns. Bis vor wenigen Tagen war Thomas Weikert noch Präsident des Welttischtennisverbands. Seit gestern ist er neuer Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds. Er übernimmt eine schwierige Aufgabe. Das verbandsinterne Klima ist unterirdisch. Große Aufgaben hat er sich zudem selbst vorgenommen mit einer möglichen Olympiabewerbung. Bianca Schreiber-Rietig hat die Mitgliederversammlung und die Wahl gestern verfolgt und erinnert in ihrem Kommentar an eine berühmte Rede eines früheren Bundespräsidenten.
Man mag es kaum glauben, es gibt tatsächlich positive Nachrichten aus dem Deutschen Olympischen Sportbund, DOSB. Der vielbeschworene Neustart ist zumindest in personeller Hinsicht fast gelungen. Im krisengebeutelten Dachverband wurde mit dem Juristen Thomas Weikert der offensichtlich richtige Mann für die anstehenden Probleme und Aufgaben gewählt. Sach- und zielorientiert, ruhig, teamorientiert. Er kommt ohne markige Sprüche aus. Und auch eine HB-Männchen-Explosion, wie sie seinem Vorgänger hin und wieder zu eigen war, wenn ihm etwas gegen den Strich lief, ist nicht zu erwarten. Der Limburger hat nun den Part des internen und externen Versöhners, des Aufklärers, des Vertrauensbildenden und des Anpackers. Dafür hat er erst einmal ein Jahr Zeit. Und in diesen 12 Monaten muss er auch mit der neuen Regierung geklärt haben, welchen Sport diese Republik will. Erst dann lassen sich Projekte zielorientiert angehen. Der erfahrene Funktionär Weikert weiß, dass die Autonomie des Sports, die er in seiner Vorstellungsrede im Umgang mit der Politik herausstellte, begrenzt ist. Trotzdem sagt er der designierten grünen Außenministerin Annalena Baerbock deutlich, was er von ihrem Boykottvorschlag der Olympischen Spiele in Peking hält. Sie solle mal die Kirche im Dorf lassen. Aber mit Weikert führt nun einer den DOSB, der, so lässt er sich jedenfalls ein, nicht alles im Sport mitmachen wird, nur weil es Image und Geld bringt. Für ihn gilt Werte im Sport als Richtschnur für eigenes Handeln. Dazu gehört auch, sich für Menschenrechte stark zu machen. Mal sehen, ob er sich mit diesem Anspruch gegen die kommerziell orientierte Sportwelt durchsetzen kann. Gesellschaftspolitisch war der DOSB in den letzten Jahren eher eine Randerscheinung. Das soll nun anders werden. Vielfalt des Sports, Vielfalt der Gesellschaft. Das spiegelt die Neubesetzung des Präsidiums wider. Mit der ehemaligen paralympischen Athletin Verena Bentele ist zum ersten Mal der Behindertensport im DOSB vertreten. Kerstin Holze, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Kinderturnen, hat viele Themen im Blick, die in letzter Zeit im deutschen Sport zu kurz kamen. Und der ehemaligen Bahnradfahrerin Miriam Welte, die für die Landessportbünde antrat, muss man Zeit geben für Perspektivwechsel zwischen Spitzen- und Breitensport. Erfreulich auch, dass die nicht-olympischen Sportverbände vom Katzentisch an die Präsidiumstafel geholt wurden. Ihr Präsident, Oliver Stegemann, wird sich sicher die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Im Spiel dabei bleiben wollte Stefan Meyer. Begeisterungsstürme löste seine Wahl nicht aus. Die 257 von 427 Stimmen zeigen das. Der CSU-Mann, bis Mittwoch noch parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, dort auch zuständig für Sport, polarisiert. Nicht nur, weil er dem DOSB als gekürter Präsidentenkandidat überraschend einen Korb gab. Seine Bewerbung für ein Vizeamt als Vorschlag der Teamsport Deutschland sorgte für Verstimmung. Nun ist er aber gewählt und muss doch erst mal draußen bleiben. Denn nach dem Bundesministergesetz braucht er eine Freigabe der Bundesregierung, die er noch nicht hat. Das könnte vielleicht ein hausgemachtes Problem für das neue Präsidium werden. Öffentlich wurde über die Personalie Meyer natürlich nicht diskutiert, wie über manches andere auch nicht. Man hält noch am Hinterzimmerdiskurs fest. Und da fliegen dann öfters die Fetzen. Das Parlament des deutschen Sports, die Mitgliederversammlung, nahm das am Samstag hin. Die Lethargie des Plenums hält an. Es kommt nur in Bewegung, wenn es in die Kaffeepause geht. Das neue Präsidium muss es schaffen, eine Diskussionskultur in Gang zu setzen, die auch Transparenz und Vertrauen nach außen verschafft. Bei der Aufarbeitung der Vorwürfe und Vorfälle im Haus des Sports, die Bitternis und Verletzungen verursachten, sind nun alle gefordert und besonders die Mitgliedsorganisationen. Versöhnen statt Spalten sollte Handlungsvorgabe für alle sein. Der Vorsitzende der Ethikkommission, Thomas de Maizière, formulierte es so: Den Ruf des DOSB zu verbessern wird dauern, braucht Geduld und das Mitwirken aller, nicht nur des Präsidiums. Wer Ansprüche an andere stellt, sollte bei sich selber anfangen. Neuanfang. Bundespräsident Roman Herzog forderte einst einen Ruck durch die Republik. Der muss nun endlich auch durch den deutschen Sport gehen.
Bianca Schreiber-Rietig kommentierte. Thomas Weikert selbst ist heute zu Gast in unserem Sportgespräch. Ab 23.30 Uhr stellt er sich hier im Deutschlandfunk den Fragen von Marina Schweizer. Und da geht es neben den Interna auch um die großen internationalen sportpolitischen Fragen. Natürlich auch um den Umgang mit China, 2 Monate vor den Olympischen Winterspielen.
Ich denke, man muss zweigleisig fahren, insbesondere im Umgang mit den totalitären Systemen. Auf der einen Seite das Offensive, was die WTA betreibt. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass die diplomatischen Kanäle genutzt werden sollen und im Hintergrund dann die Aufklärung erfolgt. Und man sollte erst mal abwarten und das Ergebnis dann später bewerten. Und das wird der DOSB dann auch sicher tun.
Sagt Thomas Weikert, die WTA ist angesprochen, die Damenprofitur WTA trägt keine Turniere mehr in China aus, nachdem Peng Shuai nach ihren Vorwürfen gegen einen Politiker als vermisst gilt und man sich Sorgen um ihren Zustand macht, wenngleich sie immer mal wieder in Bildern zu sehen ist und auch in einem IOC-Videotelefonat aufgetaucht ist, was aber viele Experten nicht zur Beruhigung angeregt hat. Über diese Frage habe ich vor der Sendung mit Carole Gomez diskutiert. Sie forscht am französischen Think Tank IRIS und ist Expertin für Sportdiplomatie und Geopolitik. Wir haben uns vor dieser Sendung unterhalten und ich habe Carole Gomez gefragt, ob sie den Schritt der WTA, keine Turniere in China mehr zu spielen, für vorbildlich hält.
It Es war eine große Überraschung, diese Nachrichten gestern und in dieser Woche zu hören. Das war etwas ganz Neues. Die Spannungen waren in der letzten Woche sehr groß. WTA-Chef Steve Simon hat die Drohung ausgesprochen. Und er hat tatsächlich getan, was er angekündigt hatte. Es ist ein sehr großer Schritt, ein beeindruckender Schritt der WTA. In gewisser Weise ist es vielleicht kein Vorbild, aber es könnte ein Schlüsselpunkt in der Geschichte des Sports sein.
Der Männerverband, die ATP, macht da nicht mit. Sie wüssten, dass der Sport einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben kann, aber sie glauben, dass sie mit einer globalen Präsenz die besten Chancen haben, das umzusetzen, sagt Andrea Gaudenzi, Chef der ATP. Ist an diesem Argument nicht etwas Wahres dran?
Es war recht interessant, wie die Partner auf diese Ankündigung reagiert haben. Viele, viele Organisationen und viele Sportlerinnen und Sportler waren sich über die WTA im Klaren, dass in der Tat der Verband einen neuen Weg eingeschlagen hat. Wir warten noch auf andere Verbände, die sich anschließen. Es war eine sehr starke Aussage, wie die WTA am Mittwoch. Aber jetzt müssen wir sehr vorsichtig sein, was der nächste Schritt sein wird und wie die anderen Organisationen reagieren werden. Das IOC hat seine Position in ihren Erklärungen sehr klar dargelegt. Es folgt definitiv nicht dem Weg der WTA, sondern bleibt bei der Position der stillen Diplomatie.
Was ist Ihre Erfahrung? Stille Diplomatie, kann das noch funktionieren?
Das ist so etwas wie ein neues Konzept, das das IOC vor 7 Jahren entwickelt hat. Es ging um die lautlose Diplomatie. Jetzt hören wir von der stillen Diplomatie. Um ehrlich zu sein, sie könnte effizient sein. Denn viele diplomatische Fragen lassen sich leichter lösen, wenn sie nicht im Rampenlicht stehen, sondern eher in informellen Gesprächen behandelt werden. Es könnte also durchaus funktionieren. Aber gleichzeitig, angesichts der Dringlichkeit der Situation, weiß ich nicht, welche Position oder Strategie die beste ist. Eine sehr harte Aussage wie die WTA oder eine stille Diplomatie des IOC. Ich denke, die Zukunft wird uns bald sagen, was die beste Option war. Aber definitiv hat die WTA einen großen Schritt gemacht, einen sehr wichtigen Schritt in diesem Bereich.
Finden Sie, dass das IOC sich wegduckt?
Es war sehr interessant zu sehen, wie die WTA die Erklärung verkündet hat. Am Mittwoch die Tatsache, dass sie kein Turnier in China spielen wird. Und am Donnerstagmorgen haben wir gesehen, dass das IOC gesagt hat, dass es weiterhin Gespräche mit China über Peng Shuai führt. Und sie gaben bekannt, dass sie ein Treffen mit ihr hatten und dass alles in Ordnung zu sein scheint. Aber es gibt keinen Beweis, es gibt keine Erklärung, keine Pressemitteilung, worüber sie gesprochen haben. Und was noch wichtiger ist, sie sprachen überhaupt nicht über die Vorwürfe von Peng Shuai oder über eine mögliche Strafverfolgung wegen ihrer Vergewaltigungsvorwürfe gegen einen chinesischen Top-Politiker. Es ist also eine schwierige Situation für das IOC, weil es etwas tun will. Vor ein paar Wochen führte es das Videotelefonat mit Peng Shuai, etwas, das noch niemandem gelungen war. Aber gleichzeitig erwähnte es nichts davon, dass es über sehr wichtige Dinge wie die Vergewaltigung Peng Shuais und ihre Situation, ihre Sicherheit in China gesprochen habe.
Aber warum wollen Sportorganisationen diese politischen Themen oft nicht ansprechen?
Weil das eine schwierige Frage ist. Es gehört zum Erfolg des Sports, dass es in seiner DNA liege, keine Verbindung zur Politik zu haben. Wir können das in der IOC-Charta sehen, wir können es in den Erklärungen der FIFA sehen. Aber es gibt definitiv eine starke Verbindung zwischen Sport und Politik. Und auch wenn Thomas Bach und viele Funktionäre sagen, dass Politik und Sport nicht zusammenpassen, um ehrlich zu sein, ist das für mich so etwas wie Mythologie. Jeder einzelne Tag, jedes einzelne Sportereignis zeigt, dass Sport und Politik sich vermischen. Wir müssen hier einfach sehr pragmatisch sein. Und meine Meinung, die internationalen Verbände müssen sich mit diesem Bereich auseinandersetzen. Und niemand wird ihnen mehr glauben, wenn sie so etwas erzählen. Meiner Meinung nach müssen die internationalen Verbände also viel pragmatischer sein und einfach sagen, okay, Sport und Politik vermischen sich also definitiv, also lasst uns einen Weg finden, damit es funktioniert. Und nicht einfach sagen, dass es das nicht gibt oder dass es sich nicht vermischt, denn jeder weiß, dass das nicht die Wahrheit ist.
Wenn Sie sagen, dass es ein starkes Signal von der WTA gibt, die Veranstaltung aus China zurückzuziehen, wird das denn etwas bringen? Lernt eine Regierung wie die chinesische wirklich etwas daraus?
Es ist sehr schwer zu sagen und zu wissen, wie genau die chinesische Regierung reagieren wird. Ich habe kurz nach der Erklärung der WTA eine Erklärung des chinesischen Außenministers Wang gesehen, dass er mit der Politisierung des Sports nicht einverstanden ist. Aber er hat nichts anderes erwähnt. Wir müssen also definitiv den nächsten Schritt der chinesischen Regierung abwarten. Und wir müssen auch auf Nachrichten von Peng Shuai oder von Zhang Gaoli, dem ehemaligen Minister, warten, von dem Peng Shuai sagte, er habe sie vergewaltigt.
Zum Thema China, die bevorstehenden Olympischen Winterspiele. Vor allem die USA haben einen diplomatischen Boykott ins Spiel gebracht. Ist das mehr als nur ein Symbol?
Um ehrlich zu sein, war es ziemlich interessant, dasselbe wie vor 3 Jahren zu sehen. Es gibt einige Boykottdrohungen. Der erste war ein Sportboykott. Aber ziemlich schnell war diese Option nicht mehr auf dem Tisch. Und vor ein paar Monaten erinnerte ich mich an einen Kommentar des US-amerikanischen Politikers Mitt Romney in einer amerikanischen Zeitung, in dem er einen Wirtschaftsboykott forderte. Und dann sahen wir mehrere Optionen. Und vor allem der diplomatische Boykott, der von Nancy Pelosi oder dem aktuellen Präsidenten der Vereinigten Staaten vorgeschlagen wurde. Wir können definitiv sehen, dass etwas im Gange ist. Aber das Wichtigste bei einem Boykott ist, wenn man will, dass ein politischer oder diplomatischer Boykott wirksam ist, muss man sich mit anderen Nationen, mit anderen Akteuren zusammenschließen. Wenn sie allein sind, wird sich die Situation nicht ändern und die Situation wird sich gegen sie richten. Denn dann ist man ganz allein und kann nicht darauf hinweisen, was in einigen Ländern nicht in Ordnung ist. Es wird also sehr interessant sein zu sehen, wie die USA oder andere Länder in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten vor den Olympischen Spielen und Paralympics versuchen werden, Menschen, Staaten und Interessengruppen um sich zu scharen, um eine große Bewegung gegen China zu formen. Aber noch einmal, es geht nicht um einen Sportboykott. Nicht wie in Moskau, Los Angeles oder Montreal. Es wird eher ein diplomatischer Boykott sein. Das bedeutet, dass niemand aus der Politik, Präsidenten oder Premierminister und so weiter, nach Peking reisen wird, um die Eröffnung der Olympischen Spiele zu unterstützen.
Carol Gomez im Deutschlandfunk. Sie arbeitet für das Pariser Think Tank IRIS und ist Expertin für Geopolitik und Diplomatie im Sport. Eine ausführlichere Version dieses Gesprächs finden Sie online. deutschlandfunk.de/sport. Wir kommen in Sport am Sonntag zurück in die Fußball-Bundesliga. Marc Eschweiler mit dem Spielbericht einer mindestens denkwürdigen Partie. Mönchengladbach gegen Freiburg.
Es war ein insgesamt desolater Auftritt von Borussia Mönchengladbach. Die Mannschaft kam schon zu Beginn überhaupt nicht in die Zweikämpfe, lief nur hinterher, hatte keinen Zugriff auf Ball, Gegner und das Spiel und ging in der ersten Halbzeit komplett unter. 6 Gegentore, das gab's in Gladbachs Bundesliga-Geschichte im ersten Durchgang noch nie. Freiburg traf gefühlt mit jedem Schuss, mit jedem Kopfball 6 verschiedene Torschützen, 4 Kopfballtore. Gladbach fiel völlig auseinander. Im zweiten Durchgang passierte nichts mehr. Es blieb beim 6:0 für Freiburg.
2 klare Siege gegen Tschechien und die Slowakei. Die deutschen Handballerinnen sind erfolgreich in die WM in Spanien gestartet und spielen morgen gegen Ungarn um den Gruppensieg. Vor diesem 3. Spiel konnte ich kurz vor der Sendung mit Bundestrainer Henk Gruner sprechen, der sich ganz fast schon wie Sepp Herberger zu nichts mehr als der nächste Gegner ist der schwerste hinreißen lassen wollte.
Ich würde einfach sagen, wir haben 2 gute Spiele gehabt. Der Auftakt mit Tschechien war sehr gut. Abwehr hat in beide Spiele gut gestanden. Tempospiel nach vorne hat funktioniert und somit 2 Siegen auch in einer Höhe, die wir vielleicht vorher nicht so erwartet hatten.
Jetzt kommt Ungarn. Da sagen viele, das ist ein anderes Kaliber. Sie haben schon gesagt, Sie gehen trotzdem mit vollem Ehrgeiz rein und werden auch versuchen, dieses 3. Spiel zu gewinnen natürlich.
Wir werden versuchen, jedem Spiel zu gewinnen. Und das heißt auch gegen Ungarn. Und natürlich ist Ungarn eine andere Ebene. Die haben auch gegen sowohl Tschechien wie auch Slowakei gewonnen. Und somit zeigen die auch, dass wir beiden die Stärksten in der Gruppe sind. Wir werden alles geben, alles dafür tun, dass wir morgen einen ähnlichen Auftritt haben wie in den ersten beiden Spielen. Und natürlich wird der Gegner uns ein bisschen mehr abverlangen als die anderen beiden vielleicht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir in der Lage sein werden, auch in diesem Spiel um Sieg zu spielen.
Ohne jetzt zu viel von Ihrer Taktik verraten zu wollen, aber haben Sie schon eine Idee, wie das funktioniert?
Ja, also ich denke, das wird ähnlich sein wie in den ersten beiden Spielen, zu sehen, dass unsere Abwehr so funktioniert wie gegen Tschechien und Slowakei. Das war sehr gut, dass wir jetzt auch in das Tempospiel reinkommen. Und wenn wir in den Positionsangriff reinkommen, dann heißt es gezielt die Lücken, die sich da ergeben, angreifen, damit wir auch da möglichst erfolgreich sein.
Ist das jetzt dieses Ungarn-Spiel wieder eins dieser berühmten Spiele, an dem sich dann wie in so einer Schere der Turnierverlauf entscheidet, wie es weitergeht?
Es ist ein Spiel wie die vorigen auch. Jedes Spiel, was wir hier verloren hätten, hätte Punkte gekostet für die Hauptrunde. Und somit ist es einfach das nächste Spiel. Und wir haben immer als Ziel, das nächste Spiel zu gewinnen. Das wird auch morgen so sein.
Ich habe ein Zitat von Ihnen gelesen. Da sagen Sie, wir müssen aufpassen, dass die Freude nicht zu groß wird. Sonst verliert man die Spannung und den Fokus. Haben Sie da Angst vor?
Nein, Angst nicht. Aber es ist etwas, was man darf sich von Rückschlägen nicht zu tief senken lassen. Man darf sich aber auch von erfreulichen Ergebnissen nicht zu hoch in der Euphorie ziehen lassen, weil dann der notwendige Spannung und die notwendige Spannung und der notwendige Fokus vielleicht außer Acht gerät und dann ist es schwieriger, Leistung abzurufen. Deswegen ist es wichtig, dass man auch nach guten Siege, wie wir sie jetzt gehabt haben, trotzdem weiterhin hungrig bleiben und fokussiert bleiben, damit wir auch die Leistung abrufen können, die wir wollen.
Wenn man Statements aus der Mannschaft hört, dann spürt man viel Selbstvertrauen auch, vielleicht mehr, als man das früher schon mal gelesen und gehört hat. Wohin kann das Ihrer Meinung nach führen? Ist das diesmal eine besondere Stärke, ein besonderes Selbstvertrauen, was da in Ihrer Mannschaft vorhanden ist?
Es freut mich, dass Sie Selbstvertrauen getankt haben. Dafür waren die beiden Siege, denke ich, auch gut. Nichtsdestotrotz wird es morgen ein Spiel geben, auf das Messer schneide. Ungarn wird auch das Spiel gewinnen wollen, weil die Punkte eben mitgehen in die Hauptrunde. Und somit erwarte ich einen heißen Kampf. Und dann freut es mich nur, dass meine Mannschaft auch mit Selbstvertrauen in das Spiel geht.
Man fährt ja auch immer mit Träumen zu so einem Turnier. Und ein Traum wäre natürlich wahrscheinlich eine Weltmeisterschaftsmedaille, die erste seit vielen, vielen Jahren. Wie viele Gedanken haben Sie schon dran verschwendet?
Keine einzige. Wir denken von Spiel zu Spiel. Das haben wir vor dem Turnier so miteinander abgesprochen. Das haben wir bis jetzt sehr gut gemacht. Das werden wir auch weiterhin machen.
Lassen Sie uns ganz am Ende noch auf eine vielleicht ganz alte Diskussion gucken. Die Spiele laufen ja nur im DOSB-Fernsehen bei Sportdeutschland TV. Sind Sie da ein bisschen frustriert drüber?
Also das sind Sachen, die gehören zu einer anderen Abteilung. Ich bin von der sportlichen Abteilung. Das heißt, wir konzentrieren uns auf unsere Gegner, auf unsere Spiele. Und ich kann mir nur wünschen, dass viele Leute über Sportdeutschland das verfolgen werden. Alles andere liegt in Händen von anderen Leuten und damit setze ich mich nicht auseinander.
Sagt Bundestrainer Henk Gruner. Wir kommen in die Bundesliga der Männer. Magdeburg verteidigt durch ein 29-25 gegen Lemgo die Tabellenführung und der THW Kiel hat durch einen Sieg im Nordduell in Hamburg zumindest den zweiten Platz verteidigt. Thomas Kuss.
Im kleinen Nordderby ließ der THW Kiel dem Aufsteiger, dem Handballsportverein Hamburg, beim 32-23 Erfolg keine Chance. Der Rekordmeister war am Ende eine Nummer zu groß. Vor den etwa 8.500 Zuschauern in der Hamburger Arena hielt der HSV nur in den ersten 10 Minuten mit. Danach setzte sich der THW konsequent ab. Kiels Torwart Niklas Ladin mit 53% gehaltener Bälle am Ende überragte alle. Der HSV wirkte nervös. 9 Tore betrug der Vorsprung für die Kieler bereits zur Halbzeit. Im zweiten Durchgang warf der HSV nochmal alles rein. Der THW Kiel schaltete einen Gang zurück. Mit dem 10. Saisonsieg bleiben die Kieler weiter Magdeburg-Jäger Nummer 1. Für den bisher sehr starken Aufsteiger HSV war es die erste große Klatsche in dieser Saison.
Und vor wenigen Sekunden zu Ende gegangen, das Tennis-Davis-Cup-Finale. Russland gewinnt den Davis-Cup durch ein 2:0 im Finale gegen Kroatien. Überraschend zu den besten 8 Badminton-Spielerinnen dieser Saison gehört auch Deutschlands beste Yvonne Lee. Und so durfte sie in den vergangenen Tagen beim World-Tour-Finale in Bali mitspielen. Dort gewann sie zwar kein Spiel, war aber trotzdem zufrieden. Wenige Stunden nach ihrer Rückkehr in Deutschland.
Also zwischendurch habe ich mir eigentlich gedacht, nach dieser Tour in Indonesien, also es waren ja eigentlich 3 Turniere am Stück, die World Tour Finals zum Schluss, habe ich echt eigentlich auch ein paar Sätze bzw. auch Spiele geliefert, wo ich gar nicht mal so weit weg war von der Augenhöhe mit den Weltklasse-Spielern. Und das hat mir eigentlich sehr viel Mut gegeben. Leider waren halt die letzten beiden Spiele, die ich dann absolviert habe in den World Tour Finals, eher eine Enttäuschung. Das hat natürlich so ein bisschen das Selbstvertrauen gedämpft. Andererseits, naja, an guten Tagen merkt man halt schon, vielleicht hat sich da doch noch was getan, weil es so ein bisschen näher rangekommen. Und insgesamt war es aber natürlich, die Qualifikation war sehr überraschend. Als ich hingeflogen bin vor 4 Wochen, habe ich nicht gedacht, dass ich noch eine Woche länger bleibe. Entsprechend natürlich mega cool, dass das überhaupt geklappt hat.
Wie gerne sind Sie überhaupt nach Indonesien geflogen in Corona-Zeiten, in der vierten Welle, wo sich viele, viele Menschen wieder Sorgen machen?
Ich muss ehrlich gesagt gestehen, als ich hingeflogen bin, da war, ja, es hat schon angefangen, aber es ging schon sehr schnell, sehr stark. Die Welle, die hat eingeschlagen in Deutschland, aber da waren wir gefühlt halt schon in Indonesien. Und dann, wenn man einmal da ist, dann bekommt man das halt nicht ganz so genau mit. Man kriegt das halt nur aus den Nachrichten mit, aber sonst ist man da irgendwie so in dieser Blase halt da, nur mit Offiziellen und Spielern und von außen kommt niemand anderes rein. Entsprechend war man da ein bisschen abgeschirmt.
Ja, manchmal mit ein paar Sorgen nach Deutschland geguckt?
Ja, auf jeden Fall. Also man kriegt das halt nur von zu Hause mit und jetzt bin ich auch seit ein paar Stunden wieder zu Hause und dann muss man sich erstmal wieder informieren, wie sind jetzt gerade die Regeln. Man hat halt nichts zu Hause auch zu essen, wie das dann aussieht mit Essen gehen und alles. Es ist besorgniserregend auf jeden Fall.
Wir berichten häufig darüber, dass gerade olympische Sportlerinnen und Sportler es ja auch finanziell nicht immer leicht haben. Jetzt habe ich gelesen, es gab 1,5 Millionen Dollar Preisgeld alleine bei diesem World Tour Finale. Fällt da eigentlich auch noch eine ganze Menge ab, wenn man gar kein Spiel gewinnt?
Dadurch, dass die World Tour Finals halt wirklich dafür da sind, dass es so ein Jahresendbonus ist und sich nur 8 Einzelspieler sozusagen qualifizieren, beziehungsweise 8 Paarungen in den Doppeldisziplinen, sind es halt viel weniger Teilnehmer, auf denen das Geld verteilt wird. Entsprechend würde ich sagen, lohnt sich es finanziell auf jeden Fall schon. Also man kann es eigentlich nachlesen. Ich habe kein Spiel gewonnen, aber 9.000 Dollar ist halt das Minimum, was man kriegt. Und dann wird es halt je nach gewonnenem Spiel wird es dann höher. Was für mich natürlich erstmal so ein sehr guter Bonus ist.
Was nehmen Sie jetzt mit aus dieser Saison? Bei Olympia dabei gewesen, jetzt das World Tour Finale. Und wenn ich es richtig weiß, kommt ja auch noch eine Weltmeisterschaft.
Genau, am Mittwoch geht es dann wieder direkt zur WM und ich hoffe einmal, ich bin fit genug dafür. Und natürlich auch im Hinblick auf Corona hat einen das halt ein bisschen Sorgen bereitet. Also in Indonesien waren wir halt in dieser Blase, aber die Weltmeisterschaft ist halt wieder eine neue Blase in Spanien und in Europa geht es ja gerade richtig rund wieder. Und ja, ich hoffe, es kann alles wie geplant stattfinden.
Mit welchem sportlichen Ziel fahren Sie hin als Teilnehmerin am World Tour Finale?
Ich glaube, es ist immer das sportliche Ziel, Bestleistung zu bringen und dann zu gucken, wie weit man kommt.
Keine Festlegung auf eine Runde?
Nee, schwierig zu sagen. Bei der WM lassen so viele Weltklasse-Spieler dabei, dass jedes gewonnene Spiel ein Sieg.
Sagt Badminton-Spielerin Yvonne Lee hier bei uns im Deutschlandfunk. Aus der Halle kommen wir jetzt zum Wintersport. Die Saison hat so richtig Fahrt aufgenommen und wir beginnen die Zusammenfassung der nordischen Wettbewerbe mit einem Sieg in Lillehammer bei den deutschen Skispringerinnen. Martin Thiel.
Für Top-Ergebnisse an diesem Wochenende war Skispringerin Katharina Althaus zuständig. Nach Platz 1 folgte Platz 2 von der Olympiaschanze in Lillehammer. Die Oberstdorferin sprang 130 und 136,5 Meter weit, Bestweite im zweiten Durchgang und verbesserte sich so von 5 auf 2 und strahlte im Flutlicht von Lillehammer. Im Gesamtweltcup ist sie jetzt Zweite hinter der Österreicherin Marita Kramer, die sich auch den Tagessieg holte. Die anderen deutschen Skispringerinnen schafften es nicht unter die Top 15. Ebenfalls mit einem Top-Ergebnis verlässt Olympiasieger Erik Frenzel Lillehammer. Der nordische Kombinierer springt wieder sehr gut von der Schanze und ist gewohnt stark in der Loipe. Im 10-Kilometer-Rennen läuft er von Platz 5 auf 3. Der Sieg ging an den Norweger Jarl Magnus Rieber, der wieder einmal nicht zu schlagen war. Mit Vinzenz Geiger auf 6 und Terence Weber auf 8 kann sich aber auch das deutsche Mannschaftsergebnis sehen lassen. Und das gilt auch für die deutschen Skispringer im polnischen Wisla. Beim ersten Weltcupsieg des Österreichers Jan Hörl belegten Karl Geiger, Markus Eisenbichler und Pius Paschke die Plätze 4, 5 und 7. Und Karl Geiger reist jetzt als Weltcup-Führender zum Heimweltcup in Klingenthal nächste Woche.
Hinzu kommen noch 2 siebte Plätze bei den Langlaufstaffeln. Weiter kein Podestplatz für die deutschen Biathleten. Zum Abschluss des Doppelwochenendes in Östersund fasst Thomas Kunze zusammen.
Auch an diesem letzten Wettkampftag fanden die Siegerehrungen ohne deutsche Beteiligung statt und das, obwohl die deutschen Frauen als Mitfavoritinnen ins Staffelrennen gegangen sind. Am Ende aber wurde es nur ein 5. Rang und das, obwohl die Leistungen am Schießstand mit nur 4 Nachladern mannschaftlich sehr gut waren. Auf der Strecke aber waren die Abstände zu den Schnellsten dann groß, sodass Schlussläuferin Franziska Preuß zwar alles gab, aber keine Plätze mehr gut machen konnte.
Wir haben halt wirklich Top-Material unter die Füße gehabt. Ja, liegend, der war dann einfach ein bisschen schusslig, der Fehler. Ich habe nicht aufgegeben, war dann stehend nochmal mit 0 oder bin ich durchgekommen. Und ja, ich glaube, es gibt jetzt Schlimmeres als ein 5. Platz.
Aber es geht auch deutlich besser, wie die Französinnen bei ihrem souveränen Sieg gezeigt haben. Bei den deutschen Männern wäre man danach im Verfolgungsrennen schon mit einem Top-10-Resultat zufrieden gewesen, aber auch das hat nicht geklappt. Bester wurde Roman Rees auf Rang 13, Johannes Kühn wurde 14. Nach den Liegendanschlägen lag Kühn zwischendurch sogar auf Rang 7.
Also liegen muss ich sagen, war ich jetzt sehr zufrieden. Ja, stehend. Das erste war eigentlich nicht schlecht, aber die ersten zwei waren halt daneben und ja, ärgerlich, dass ich es nicht geschafft habe, mit 1-1 oder 2-0 durchzukommen, weil die letzte Serie war eigentlich sehr gut. Ich will mich aber jetzt eigentlich nicht beklagen darüber.
Ebenfalls klaglos nahm Erik Lesser das Ergebnis hin. Lesser machte als 48. gestartet, 30 Plätze gut und war beim Sieg des Norwegers Vetle Christiansen als 18. einer der wenigen ganz zufriedenen Deutschen.
Doppelsieg für die deutschen Rodlerinnen beim Weltcup in Sotschi. Julia Taubitz gewinnt vor Nathalie Geisenberger. Und mit einem Sieg des Viererbobs ist der Weltcup in Altenberg zu Ende gegangen, von dem Alexander Schubert erzählt.
Drittes Viererbob-Rennen der Saison zum dritten Mal heißt der Sieger Francesco Friedrich. Der Pirner mit seiner Crew heute viel souveräner als noch gestern im Zweierbob. Mit zweimal Laufbestzeit siegte er am Ende mit fast 0,7 Sekunden Vorsprung vor dem Österreicher Benjamin Mayer. Auf Platz 3 der Russe Rostislav Gajtjukiewicz. Johannes Lochner kam heute mit einem starken zweiten Lauf noch von Rang 9 auf Rang 4 vor. Zwei Läufe dieser Qualität und der Bayer holt Platz 2. Christoph Hafer landete heute im großen Schlitten auf Rang 8. Im Zweierbob der Frauen am Vormittag kam Laura Nolte als beste Deutsche auf Platz 2 ins Ziel. Nach Lauf 1 hatte die Winterbergerin sogar noch geführt, fiel dann aber noch hinter der siegreichen Amerikanerin Kaylee Humphries zurück. Kim Kalicki meldete sich nach ihrem Sturz gestern im Monobob, heute im Zweierbob mit Platz 4 stark zurück. Dagegen kam Zweierbob-Olympiasiegerin Mayama Yamanka nicht über Rang 10 hinaus.
Und beim Super-G-Weltcup in Lake Louise ist Kira Weidle nach 40 Fahrerinnen auf Rang 25. Es führt Sofia Goggia aus Italien. Dreimal werden wir noch wach. Heißer, dann ist nicht Weihnachtstag, dann ist Wahltag im Bundestag. Olaf Scholz will sich Mittwoch zum Kanzler wählen lassen. Dann sind die mehr als 16 Jahre Angela Merkel endgültig zu Ende. Marina Schweizer erinnert jetzt daran, dass Merkel im Fußball einen Verbündeten fand, um eine ganz andere Seite von sich zu zeigen.
Manche konnten sich gar nicht vorstellen, dass wir uns länger als eine Stunde freuen können in Deutschland. Und jetzt wissen alle, das können wir.
Deutschland im Sommer 2006. Nur wenige Monate nach Angela Merkels Wahl zur Bundeskanzlerin feiern deutsche Fans eine neue Leichtigkeit. Einen international wahrgenommenen Fußballpatriotismus. Für die Kanzlerin das erste große Sportfest ihrer Amtszeit. Auch eine Chance. Der langjährige Sportschau-Reporter für die Nationalmannschaft, Markus Bark, erinnert sich.
Es war ja so, dass Angela Merkel nie als Fußballfan bekannt war. Sie ist nicht in Stadien aufgetaucht, wie beispielsweise ihr Vorgänger Gerhard Schröder. Dann mit der Heim-WM, mit dem Sommermärchen, diese Stimmung, wurde das natürlich von ihr auch ausgenutzt, ganz bewusst. Das haben ihre Vorgänger ja auch gemacht. Die Macht der Bilder ist sehr stark. Und das hat sich dann so verfestigt.
Es ist das erste Mal, dass Bilder einer jubelnden Kanzlerin auftauchen. Einer Angela Merkel, die ihre weltbekannte Sachlichkeit einmal vergisst. Die ekstatisch mitfiebert und sich damit so gibt wie Millionen Fußballfans in Deutschland. Der Kulturwissenschaftler Tim Beichelt hat sich mit dem Verhältnis von Fußball und Macht beschäftigt. Er bescheinigt Merkel im Umgang mit dem Fußball bei aller Emotion eine, wie er es nennt, zurückgenommene Klugheit.
Ich fand das eigentlich auf eine gewisse Weise sympathisch, wie sie das gemacht hat. Nicht so kumpelhaft wie vorher Gerhard Schröder, der ja immer wieder betont hat, was für ein guter Verteidiger er damals gewesen war, vor seiner Zeit als Regierungschef, oder auch nicht so offen, wie soll man sagen, so ins Nationale gehend, wie Helmut Kohl das gemacht hat.
Die Regierungschefin muss daher ab 2006 auch ungewohnte Fragen beantworten. Zur Wade der Nation von Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack oder zum Machtkampf zwischen den ewigen Konkurrenten Oliver Kahn und Jens Lehmann.
Wer von mir ein Machtwort in der Torwartfrage erwartet, den muss ich auch enttäuschen. Da braucht Jürgen Klinsmann mit Sicherheit keine Ratschläge. Meine Erfahrung ist allerdings auch eindeutig. Am Ende kann es immer nur eine Nummer eins geben.
Auch Merkel versteht sich bei Pressefragen auf die gängigen Fußballfloskeln. Und sie verteilt, ebenso typisch für dieses Metier, kleine Seitenhiebe.
Die Frauenfußballnationalmannschaft ist ja schon Fußballweltmeister. Und ich sehe keinen Grund, warum Männer nicht das Gleiche leisten können wie Frauen.
Auch das Nationalteam der Frauen trifft Merkel gelegentlich. Im kollektiven Gedächtnis wird aber ihr öffentlich dargestelltes Verhältnis zum Männerteam bleiben. Der Fußball schmückt sich im Laufe der Jahre mit der politisch mächtigen Merkel. Und Merkel sich mit der gesellschaftlichen Wucht des Fußballs.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Tatsache eine Rolle spielt, dass sie als Ostdeutsche ja das ganze Land repräsentieren musste.
Analysiert Kulturwissenschaftler Tim Beichelt, der Professor an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder ist.
In Templin in den 80er Jahren gab es keine multikulturelle Gesellschaft. Auf einmal gibt es das in den 2000er Jahren in Nationalmannschaftskabinen. Und da merkt sie halt, dass das eine weitere Dimension des Deutschseins ist. Und ich glaube, dass die Idee, dass sie das repräsentieren möchte, hier weiterführt.
Wenn es um die großen Turniere geht, ist Merkel wie viele Deutsche da. Sie herzt Spieler und Trainer. Die Öffentlichkeit hört eine sich nahezu überschlagende Angela Merkel hier im Zusammenschnitt nach dem gewonnenen Viertelfinale bei der WM 2010 in Südafrika.
Das ist ein Traum, ein einfacher Traum. Also ich bin einfach nur begeistert. Ich bin ja so ein eher vorsichtiger Mensch. Beim 4-0 war mir dann gut ums Herz.
Ist dieser Kontrast zum sonstigen Politikstil das eigentlich Bemerkenswerte an diesem machtvollen Zusammenspiel Merkel und der Fußball? Für Tim Beichelt ist es die punktuell aufblitzende, überraschende Emotion.
Angela Merkel war fast anticharismatisch. Ja, und in den Momenten, wo sie dann so ein bisschen von ihrem Inneren zeigt, eigentlich fast da, wo man den Eindruck hat, sie tut das unbeabsichtigt. Das bauscht sich dann auf zu Momenten, wo man denkt, hier hat man die wahre Angela Merkel gesehen. Und wenn das jeden Tag passiert, wie bei Bolsonaro oder Trump, dann ist man irgendwann genervt. Wenn es ganz selten passiert, hat man das Gefühl, eine Einsicht bekommen zu haben.
Zwischen den Turnieren ist nicht viel von Merkels Fußball-Euphorie zu sehen. Seit 2008 ist sie Ehrenmitglied beim FC Energie Cottbus. Der Höhepunkt für beide, den deutschen Fußball und die emotionale Angela Merkel, die WM 2014. Zweimal reist Merkel nach Brasilien. Nach dem Auftaktsieg gegen Portugal besucht sie die Mannschaft in der Kabine.
Wo es dann, glaube ich, ein bisschen drüber war, das habe ich extra nochmal in meinen Fotos nachgeguckt, beim WM-Finale 2014 war die Distanz zwischen Pressetribüne und Ehrentribüne wirklich nicht so groß.
Erinnert sich Nationalmannschaftsreporter Markus Back.
Ich hatte in Erinnerung, dass sie in einem schwarz-rot-goldenen Handtäschchen da ankam und das war tatsächlich geformt wie ein Fußball. Und das war dann, glaube ich, doch schon eine Spur drüber und passte überhaupt nicht zu ihr.
Schöne. Der kommt an! Mach ihn!
In den Jahren nach der WM 2014 bleiben die großen Jubelbilder der Kanzlerin aus. Bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich werden Termingründe für ihr Fernbleiben angegeben. 2018 besucht sie die Mannschaft im Trainingslager in Südtirol.
Also vor der WM in Russland kam diese politische Komponente da rein. Wird sie dann auch die Frage beantworten, ob sie zur WM kommt, möglicherweise dann neben Putin sitzt? Also es war schon alles viel mehr als ein lockeres Treffen und ein lockerer Plausch.
2021 gibt es pandemiebedingt nur ein virtuelles Treffen vor der EM. Durch das Ende ihrer Amtszeit bleibt Angela Merkel eine Entscheidung erspart, ob sie zur unpopulären Fußball-WM nach Katar fliegt. Dieser Ball liegt jetzt bei Olaf Scholz.
Wenn er dann am Mittwoch gewählt wird. Ende eines Machtbündnisses, Angela Merkel und die emotionale Kraft des Fußballs. Marina Schweizer hat auf 16 Jahre zurückgeblickt. Jetzt wird's noch einmal digital bei uns in Sport am Sonntag. Man kann ja immer mehr ermitteln, analysieren, messen an Daten von Sportlern oder Mannschaften. Die Daten eignen sich aber auch dazu, eine Kultur der Vorurteile, beispielsweise gegenüber Frauen oder ethnischen Minderheiten, zu dokumentieren. Das belegen gleich zwei Studien aus dem Fußball. Jürgen Kalver über sehr spannende Ergebnisse.
Takes a deflection! And Senegal take the lead!
Mit 2:1 gewinnt Senegal gegen Polen bei der Fußball-WM 2018. Mindestens so spannend wie das Spiel sind die Erklärungen nachher, vor allem die von weißen Medienmenschen. Einige behaupten, die Polen hätten, Zitat, die ganze Begegnung über gegen das Tempo und das körperbetonte Spiel der Senegalesen angekämpft und deshalb verloren. Nicht wegen deren klügeren Spielweise. Beim genauen Hinsehen entpuppen sich solche Kommentare rasch als das heraus, was Sozialwissenschaftler als kodierten Rassismus bezeichnen, als Griff in die Kiste alter Vorurteile über das Können von schwarzen Sportlern. Angeblich besteht deren Plus aus Athletik und Kraft, nicht aus Technik und Taktik. Wie dieses Vorurteil gepflegt wird, zeigte eine im Sommer veröffentlichte Studie des amerikanischen Unternehmens Run Repeat und der englischen Fußballergewerkschaft. Sie wertete die Fernsehkommentare von 80 Spielen der Saison 2019-2020 in der englischen, französischen, italienischen und spanischen Liga aus. Das Ergebnis: ein regelrechter Trend. Spieler mit heller Hautfarbe wurden in Übertragungen häufiger wegen ihrer Intelligenz und ihres Arbeitseifers gelobt. Demgegenüber wurde die Intelligenz von dunkelhäutigen Kickern auffallend häufig in Frage gestellt. Paul Ronto von Run Repeat.
Do they talk about black players as powerful and strong and white players more as intelligent and skilled? And what we found out was that in the
UK, die Vorurteile in England waren eindeutig. Die Studie hat beim Fernsehsender Sky Sports dazu geführt, dass man alle Kommentatoren in eine Schulung geschickt hat. Denn offensichtlich war ihnen das gar nicht bewusst.
It actually led to a change in Sky Sports retraining all the broadcasters in the UK because they just had this inherent bias that they weren't really aware of.
Medienmenschen sensibler zu machen ist vergleichsweise einfach. Ganz anders sieht es mit den Vorurteilen unter den Fans aus. Wie die ticken, haben jetzt der Kanadier Sam Gregory und der Amerikaner Devin Ployler im Rahmen einer separaten Studie nachgewiesen. Gregory arbeitet beim Major League Soccer Club Inter Miami als Statistikspezialist, Ployler in ähnlicher Funktion beim Toronto FC. Für ihre Arbeit nutzten sie eine spezielle Computersoftware, um Echtszenen des schon erwähnten Senegal-Polen-Spiels so zu verfremden, dass sich in den Videoaufnahmen nicht mehr bestimmen lässt, welche Mannschaft besteht aus dunkelhäutigen Fußballern und welche aus Weißen. Da sehen die Spieler wie Strichmännchen aus. Man ist damit in der Lage, ein Spiel so nachzubilden, dass es wie eine Fernsehübertragung aussieht. Die Originalausschnitte sowie das verfremdete Video wurden zwei unterschiedlichen Zuschauergruppen vorgespielt und deren Reaktionen miteinander verglichen. Das Ergebnis? Verblüffend eindeutig. Nach dem Konsum der Original-Bewegtbilder behaupteten 70%, die schwarzen Spieler aus dem Senegal seien athletischer und schneller gewesen als ihre Gegner. Im Kontrast dazu kam die Gruppe, die keine Hinweise auf die Ethnien hatte, zum gegenteiligen Resultat. Eine Mehrheit von 62% gab den Polen diese Attribute. Die Technik setzte Gregory noch zur Überprüfung eines weiteren Vorurteilsszenarios ein, das gegenüber dem Fußball der Frauen im Vergleich zu dem der Männer. Wenn sie erkennen können, ob es sich um ein Männerspiel oder um ein Frauenspiel handelt, sagen Leute eher, dass das Spiel der Männer besser ist. Aber als diese körperlichen Merkmale wegfielen, sah es ein wenig anders aus. Wie anders? 57% der Zuschauer fanden beim Anblick der Echtaufnahmen die Männerszenen attraktiver. Die Strichmännchen-Version in der Vergleichsgruppe, ebenfalls allesamt Männer, ergab, dass hingegen 59% das Frauenspiel für besser hielten. Diesen Unterschied hält Gregory statistisch bewertet übrigens nicht für eine große Nummer. Aber trotzdem findet er ihn signifikant. Wir wissen, dass viel mehr Geld in den Männerfußball gesteckt wird, dass die Zuschauerzahlen höher sind und die Gehälter, alles ist irgendwie größer im Männerfußball. Die Frage war also, ob die Zuschauer den Unterschied zwischen Männer- und Frauenfußball überhaupt erkennen können, wenn man die geschlechtsspezifischen Merkmale wegretuschiert. Wir haben nicht viele Beweise dafür gefunden, dass sie es können. Trotzdem gibt es die enormen Unterschiede in der Rezeption. Sie lassen sich zum großen Teil darauf zurückführen, welche Aufmerksamkeit die Medien und die Fans den Männern schenken. Ein brauchbares Argument für den Kampf gegen die Zweiklassengesellschaft im Sport und eines, das die Frauen bei ihren Anstrengungen für Gleichbehandlung sicher von jetzt ab immer wieder auf den Tisch bringen werden. Wenn Fans im Blindtest keinen wesentlichen Unterschied zum Qualitätsstandard der Männer feststellen können, sollten Männer auch nicht bevorzugt behandelt werden.
Berichtet Jürgen Kalver und hier noch ganz unvoreingenommen zunächst die Ergebnisse aus der Bundesliga der Frauen. Köln schlägt Sand 1:0, Wolfsburg Jena 5:0, Hoffenheim gewinnt 7:1 gegen Bremen und Freiburg unterliegt Essen 0:1 und danach die zweite Liga der Männer. Hannover gewinnt 1:0 gegen den HSV, Heidenheim 3:0 gegen Regensburg und Dresden schlägt Karlsruhe 3:1. Und ganz am Ende von Sport am Sonntag schauen wir noch nach Dubai zur Schachweltmeisterschaft, denn da hat Magnus Carlsen heute die 8. Partie gegen Jan Nepomniachtchi gewonnen und führt jetzt 5:3 und sagte nachher:
I'm very happy with the results. Obviously that's it's huge. Otherwise I'm pretty tired.
Ein großer Sieg für ihn und jetzt ist er sehr müde und freut sich auf den Ruhetag morgen. Heute Abend ab 23.30 Uhr, wie gesagt, das Sportgespräch. Thomas Weikert, der frisch gewählte DOSB-Präsident, im Gespräch mit Marina Schweizer. Das war Sport am Sonntag mit Matthias Friebe. Ihnen noch einen schönen Abend.